Hallo Christian.
Hallo.
Christian, wir erreichen dich heute in Italien, in Perugia, auf dem Journalismus-Festival. Also falls die Leitung gleich vielleicht ein bisschen schlechter ist, sage ich jetzt schon mal sorry an alle dafür, die zuhören. Aber Christian, das Thema der Woche liegt ja eigentlich auf der Hand, da kommen wir nicht drum rum, die Panama Papers, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir sind, glaube ich, diese Woche alle zum Experten geworden im Thema Offshore und wie das alles funktioniert. Natürlich erstmal eine ganz große Leistung so von den Kollegen, eine riesen Datenmenge, die sehr lang unter Verschluss gehalten wurde. Da kann man, glaube ich, nur so Respekt haben. Aber ich denke, was ganz wichtig ist und vielleicht auf die Frage antwortet, was haben wir gelernt, ist, wie so eine Offshore-Sache funktioniert. Denn also im ersten Moment heißt ja Offshore erstmal nicht viel mehr, als dass ich meine Geschäftsprozesse ins Ausland verlagere, raus aus meinem Stammland. Und das kann ja sein, dass ich dort einfach nur zum Beispiel eine Immobilie erwerben will. Da ist es manchmal dann nötig, dass ich eine Offshore-Firma gründe. Aber es kann eben auch sein, dass ich meine Einnahmen verschleiern will, um zum Beispiel in meinem Heimatland Steuern zu entgehen oder sogar solche Sachen machen will, wie Kriege finanzieren durch Konten in Ländern, in denen vielleicht weniger Fragen gestellt werden. Da ist es, glaube ich, so, dass wir jetzt so ein bisschen mal uns mit dem Spektrum etwas näher beschäftigt haben und dass es, glaube ich, auch in den nächsten Wochen und Monaten uns noch weiter beschäftigen wird, welche Erkenntnisse aus diesen riesigen Dokumentenmengen hervorgehen.
Manchmal ist ja aber tatsächlich mindestens genauso interessant wie das, was man lernt und das, was man erfährt, das, was eben immer noch offen bleibt, was man nicht lernt. Und das ist genau das, was einige Kritiker im Moment jetzt auch schon beklagen an diesen Panama Papers oder der Recherchearbeit, die dahinter steckt, dieser Leakerei. Die zentralen Fragen seien immer noch nicht beantwortet. Also zum Beispiel, woher kommt dieses ganze Geld eigentlich? Sind die Kunden dieser Offshore-Kanzlei alle untereinander wirtschaftlich verbandelt? Und ja, wie wenig davon ist nun eigentlich illegal? Also wie weit kann man da gehen, wenn man offshore sich bewegt? Und weil so viel eben offen bleibt, meinen diese Kritiker auch, das Ganze sei vielleicht auch ein Stück weit PR in eigener Sache. Also ist es tatsächlich so, dass der Leak mehr gefeiert wird als die eigentlichen Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat? Wie siehst du das?
Ja, also vielleicht zum Teil schon. Und es ist natürlich auch so, dass vielleicht auch durch die Konkurrenz sowas eine größere Rolle spielt, als betont wird, wem jetzt welche Informationen zugespielt worden sind. Aber es ist natürlich auch eine Riesenunternehmung intern da, die Leute fast ein Jahr drauf abzustellen. Ich finde, zumindest kann nochmal als Argument, als Gegenargument hervorgebracht werden, dass vieles dessen, was kritisiert wird, auch nicht unbedingt Aufgabe der Medien ist, also zum Beispiel jetzt Ermittlungen aufzunehmen. Oder denn eigentlich Medien können darauf hinweisen, dass es da was gibt, aber jetzt ist vielleicht dann die Zeit, dass es an den Nächsten übergeben wird, damit es da vielleicht dann eine strafrechtliche oder zivilrechtliche Aufarbeitung gibt.
Cameron ist ja jetzt quasi seit gestern Abend das letzte Thema in diesem Zusammenhang. Hast du da schon ein Gefühl, in welche Richtung es gehen könnte? Kommt er damit durch?
Ach, das ist ja von mir dann auch immer so eine Ferndiagnose, das ist dann schon schwierig. Ich finde es krass, was auf Island passiert ist und dass auf Island es ja tatsächlich schon so zu so einem Halbrücktritt geführt hat. So als Journalist denkt man dann ja immer gleich so an Watergate und wie lange das vielleicht alles gedauert hat. Und ja, also manchmal denke ich, dass es heutzutage fast noch mehr braucht als damals. Also Watergate war ja letztlich so eine kleine Abfallsache und manchmal kommen wir heute leichter durch. Aber es ist natürlich noch Kaffeesatzleserei im Moment.
Absolut. Ein anderes großes Thema in dieser Woche, wo wir ein bisschen weniger Kaffeesatz lesen müssen, der sogenannte Verteilmechanismus der EU beginnt jetzt zu greifen. Auch hier wieder unsere Frage, was haben wir dazu gelernt?
Also ich finde auf jeden Fall auffällig, dass Europa einfach die Grenzen dicht macht und dass echt jetzt eine sehr, sehr harte Linie inzwischen gefahren wird. Also dass die Balkanroute dicht ist, dass diese Rückführungen beginnen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, wer jetzt in Griechenland ist und dort keine Chance auf Asyl hat, wird in die Türkei wieder zurückgebracht. Und dass da tatsächlich also, ich finde, man ist einfach sehr, sehr froh, dass die Zahlen derjenigen, die nach Europa kommen, so sinken, dass auf bestimmte grundlegende Dinge gar nicht mehr geschaut wird. Also dass zum Beispiel das Hilfswerk, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen dort sich aus der Arbeit teilweise zurückzieht, weil man sagt, in Griechenland wird nicht mehr auf den Einzelfall geschaut und das widerspricht den Menschenrechten, wenn einfach Leute im Pulk wieder in die Türkei zurückgeführt werden. Oder auch, dass so eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen, die ja wirklich über jede Kritik erhaben ist, sich da zurückziehen, das sind eigentlich dicke Dinge, die so gar nicht richtig in der Debatte durchkommen.
Es wird ja so ein bisschen verkauft, ist vielleicht das falsche Wort, aber dargestellt als eine komplette Reform des EU-Asylrechts, die es sein soll oder werden könnte. Was meinst du, gelingt das? Und wenn ja, ist es die richtige Richtung?
Ja, also es sind ja jetzt zwei Vorschläge auf dem Tisch. Und zwar geht es ja im Prinzip darum, wie sollen die Flüchtlinge oder Asylbewerber, die nach Europa kommen, auf europäische Länder verteilt werden, beziehungsweise wo sollen die Asyl beantragen können. Und bisher ist es ja so, dass es diese Dublin-Regel gibt, das heißt also, wo ich das erste Mal in die Europäische Union komme als Asylbewerber, da muss ich mich um Asyl kümmern. Ist natürlich super praktisch gewesen für Länder wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die eben keine EU-Außengrenze haben, und Deutschland hat lange davon profitiert. So dass eben letztes Jahr ja dann vielleicht Griechenland und Italien da ein bisschen mehr weggeschaut haben, als die vielen Flüchtlinge kamen und Deutschland eben die vielen Menschen aufgenommen hat. Und jetzt geht es eigentlich darum, okay, jetzt wenn so viele kommen, gibt es nicht vielleicht die Idee, dass man entlang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mehr verteilt? Und die beiden Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch sind, sind einmal, wir machen so eine Komplettquote entlang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, oder wir machen ein Dublin mit einer Sonderregel für Härtefälle, die dann also auch jetzt greifen würde. Das heißt, man sagt, es kommen jetzt so viele, dass wir deshalb auch eine Verteilung gemäß Größe und Leistungsfähigkeit brauchen. Aber unterm Strich bleibt die Notwendigkeit in diesen Reformvorschlägen, dass Länder sich bereit erklären müssen, mehr Menschen aufzunehmen, als sie es müssten nach diesen Dublin-Regeln. Und da gibt es ja vor allen Dingen in Osteuropa Staaten wie Ungarn und die Slowakei und so, wo es einfach völlig utopisch ist, dass die sich auf so eine Regelung einlassen. Und deshalb ist, glaube ich, eher die allgemeine Lesart, dass diese Vorschläge zwar jetzt auf dem Tisch sind, aber auch nie kommen werden.
Dieses Thema Flüchtlinge ist ja im Moment eigentlich nur eines der Beispiele, an denen man sehr klar sieht, dass man sich in Europa im Moment einmal mehr nicht so richtig einig untereinander ist oder nicht mehr so richtig wird. Da passt die Abstimmung der Holländer gestern ja auch noch gut ins Bild. Wird das dann irgendwelche Folgen haben? Also immerhin 32% sind zur Wahl gegangen, das ist relativ wenig, 2% weniger, und da wäre das Referendum gar nicht erst gültig gewesen. Also was halten wir davon?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass die Sache ja nicht rechtlich bindend ist, diese Abstimmung, sondern es ging ja hauptsächlich darum, eine Art Stimmungsbild zu bekommen in dieser Frage, was halten die Niederländer von dem Assoziierungsabkommen mit der Ukraine? Assoziierungsabkommen ist die Vorstufe von Beitrittsverhandlungen, und im Prinzip ist es also eine sehr, sehr spezifische, präzise Frage, wo man sich fragen kann, wie viele Leute haben da überhaupt einen Einblick und können sich eine fundierte Meinung erlauben, ob jetzt dieses Land in die EU soll oder nicht. Und das führt natürlich dazu, dass es eigentlich ja darum ging, so was halten wir denn insgesamt von der EU, und so wird das natürlich auch eher gedeutet, dass da mal eine Gelegenheit da war, in der breite Bevölkerungsschichten sagen konnten, was sie von der EU halten, und auch sehr deutlich gesagt haben, dass das nicht sehr viel ist. Und deshalb ist so die Haupterkenntnis daraus natürlich, dass man sich jetzt vor allen Dingen auch wieder in Großbritannien die Frage stellt, was das für deren Abstimmung über den möglichen Austritt aus der Union bedeutet.
Wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, wir erreichen dich heute in Perugia in Italien auf dem Internationalen Journalismusfestival. Schlagen sich solche Themen denn da auch nieder?
Also es gibt tatsächlich die ein oder andere Veranstaltung und Diskussionsrunde darüber, wie man mit der Flüchtlingsthematik umgeht. Es gab auch ein ganz interessantes Panel zum Thema mehr Diversität in Redaktionen. Das ist ja doch auch oft eine sehr weiße, oft auch eine sehr männliche und sehr inländische Veranstaltung ist. Und tatsächlich war ich auch bei einer Veranstaltung, wo es darum geht, wie in Italien über die Europäische Union berichtet wird und wie kompliziert das sei. Und da war letztlich das Fazit auch, dass es dafür kaum Budgets gibt in den Redaktionen, dass es daran fehlt, die Union vernünftig zu vermitteln, und dass eigentlich immer nur entlang von Problemen über Europa berichtet wird und sehr wenig Positives. Also wie bei uns.
Christian Fahrenbach von den Krautreportern schaut mit uns gemeinsam immer freitags zurück auf die Woche unter der Leitfrage, was haben wir gelernt? Und das haben wir ihn auch heute wieder gefragt. Und es gab ja tatsächlich ein paar kleine Aussetzer in der Leitung für die nicht ganz so ideale Tonqualität. Bitten wir natürlich um Entschuldigung an dieser Stelle. Italien ist halt doch ein Stückchen weiter entfernt. Vielen Dank, Christian.
Ciao, ciao.
Tschüss.